Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin eure Podcast-Moderatorin Steffi Bernhard. Bei Ausgeflogen haben wir jeden Monat eine Person aus dem Naturschutz in Bayern zu Gast und sprechen über Biodiversität, Artenschutz und wie jede und jeder von euch unsere Natur schützen kann. Früher als viele andere Vogelarten im Jahr beginnen die Eulen meist schon im März mit der Brut. Meistens können wir die eher dämmerungsaktiven Vögel gar nicht so oft oder so gut beobachten. Vielleicht hören wir auch nur ihre schaurig schönen Rufe. Deshalb spreche ich in dieser Folge mit der LBV-Eulenexpertin Christiane Geidel über diese mystischen Vögel. Alles Wissenswerte über Waldkauz, Uhu und Schleiereule gibt es jetzt bei Ausgeflogen. Hallo Christiane, herzlich willkommen im LBV-Podcast Ausgeflogen.
Hi Steffi.
Bei uns soll es heute um Eulen gehen. Eulen sind ja sehr beliebte Vögel. Also viele kennen zum Beispiel die Schneeeule Hedwig aus den Harry Potter Büchern. Dann gibt es auch den Waldkauz Rosalie, der im Weihnachtsfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel vorkommt. Und es war auch eine Zeit lang, vielleicht ist es auch noch, dass Eulen total beliebte Deko-Elemente waren. Also die waren auf Tassen, auf Kissen, das gab es als Schmuck auf dem T-Shirt, also Eulen überall. Warum sind Eulen denn für uns Menschen so einzigartig und faszinierend?
Ich glaube, dass Eulen so faszinierend sind, weil sie durch die Nachtaktivität einfach vielen so unbekannt sind. Sie haben irgend so was ganz Mysteriöses, Geheimnisvolles an sich. Jeder weiß, dass es Eulen gibt, aber die wenigsten haben jemals mal irgendwie eine gesehen. Und dann malt man sich ja so Fantasien aus und spinnt sich irgendwas zusammen. Und dann sind bei Eulen noch so ein paar Punkte. Eulen erfüllen so ein typisches Kindchenschema. Die meisten Eulen haben so einen runden Kopf oder rundlichen Kopf, große Augen, die nach vorne gerichtet sind. Das ist bei den Eulen als einzige Vogelartengruppe so, dass sie nach vorn schauen. Und das entspricht unserem menschlichen Kopf. Das hat kein anderer Vogel. Und dann erfüllt sich dieses Kindchenschema natürlich 100%, indem man so was Niedliches, Süßes irgendwie vor sich hat. Und deswegen sind sie, glaube ich, so beliebt.
Eulen gelten ja auch so ein bisschen als mystische Wesen, also sie kommen auch in vielen Kulturen vor, haben auch so ein bisschen ja, eine historische Bedeutung, würde ich mal sagen. Was symbolisieren sie denn zum Beispiel?
Eulen stehen zum einen für den Aspekt Weisheit, also gerade wenn man an den Steinkauz, den Begleiter der Göttin Athene in Griechenland denkt. Auf der anderen Seite sind Eulen aber auch gerade im Mittelalter oftmals verteufelt worden als Unglücks-, Unheilsbringer, weil die Menschen in die schaurigen Rufe, die sie nachts gehört haben, irgendwas reininterpretiert haben. Komm mit zum Beispiel beim Ruf vom Weibchen vom Waldkauz, was dann vermeintlich angekündigt hat, dass jemand stirbt aus der Familie. Und dann sind sie noch gnadenlos verfolgt worden, weil man es eben nicht einzuordnen wusste.
Jetzt wissen wir das heute zum Glück besser. Wir schauen mal wieder nach Bayern. Welche Eulenarten kommen denn bei uns zum Beispiel vor?
Also wir haben bei uns in Bayern das große Glück, dass wir fast alle europäischen Eulenarten heimisch irgendwo im Freistaat haben. Das sind 10 Stück, angefangen vom kleinsten, dem Spellingskauz, dem Raufußkauz, Steinkauz bis hin zu den allergrößten, dem Uhu. Dazwischen sind dann halt die Waldeule, der Waldkauz, die Schleiereule. Die Zwergeule ist ganz neu in Bayern, wandert gerade so ein bisschen ein. Den Habichtskauz gibt es noch und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Also es sind 10 Arten, die in Bayern vorkommen, fast alle, die in Europa heimisch sind.
Jetzt heißen ja manche Eule und manche Kauz. Was ist da eigentlich der Unterschied?
Eigentlich gibt es so einen wirklichen Unterschied nicht. Das kommt eher aus dem Sprachgebrauch. Das ist typisch deutsch, würde ich es mal nennen. Also in allen anderen umliegenden europäischen Ländern wird es nicht unterschieden. Da gibt es einen Begriff für sowohl Eule als auch Kauz, aber wir haben uns das irgendwie überlegt. Wenn man es so ein bisschen zusammenfasst, könnte man über den Daumen gebrochen sagen, Eulen sind die, die entweder Ohren haben und so ein bisschen größer, länglicher sind von der Körperform her und die Käuze die kleineren, rundlicheren. Aber wie gesagt, das ist einfach Fantasiesache. Eigentlich gibt es keinen Unterschied.
In welchem Lebensraum fühlen sich Eulen besonders wohl?
im Prinzip überall, wo wir Menschen uns wohlfühlen, beziehungsweise überall in allen Strukturen, die es draußen in der Natur gibt. Also wir haben Eulen, die unmittelbar im städtischen oder im dörflichen Bereich leben. Wir haben Eulen im Wald, wir haben Eulen in Felsengebieten und im Prinzip gibt es keinen Lebensraum, wo keine Eule vorkommt.
Wie alt können Eulen denn werden? Das habe ich mich nämlich so ein bisschen gefragt. Wenn die so weise sind, sind sie dann auch recht alt?
Das hängt ein bisschen davon ab, um welche Art es geht. Also die Kleinen werden natürlich weniger alt als die Großen. Aber gerade beim Uhu ist es so, dass der älteste Ringfund von einem Wildvogel, ich glaube, um die 27 Jahre war. Nagel mich nicht genau drauf fest, aber fast 30 Jahre. Und in Gefangenschaft können die deutlich älter werden. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass es bis 60 Jahre alt ein Uhu in Gefangenschaft geschafft hat. Und das ist natürlich ordentlich.
Jetzt haben wir aktuell noch Winter in Bayern, aber trotzdem werben die Eulenmännchen jetzt im Februar schon um die Liebe des Weibchens. Wenn man jetzt vielleicht bei einem Abendspaziergang unterwegs ist, kann man auch schon die Balzrufe hören. Und das hören wir uns jetzt mal an. Wer hat denn hier gerufen?
Das war ein Waldkauz. Also am Anfang hat man einen typischen Ruf vom Waldkauz-Männchen gehört und danach dieses quiekende Komm mit, wenn man viel Fantasie reinbringt, das ist der Ruf vom Weibchen gewesen.
Wie läuft denn dann die Balz eigentlich ab? Also sucht das Männchen sich da jedes Jahr ein neues Weibchen oder bleiben die irgendwie fest verpaart? Sind die dann quasi monogam über Jahre hinaus?
Also bei den meisten Arten ist es tatsächlich so, dass die eine gewisse Zeit zusammenbleiben, wenn sie sich mal gefunden haben. Es gibt aber auch Unterschiede. Gerade bei den kleineren Eulen gibt es dann doch öfter mal Wechsel. Aber bei den großen, beim Waldkauz, beim Uhu kann man davon ausgehen, die haben sich gefunden und bleiben dann zumindest eine längere Zeit beieinander.
Wenn die Balz dann abgeschlossen ist, geht es los mit der Brut. Die meisten Eulen beginnen damit so im März. Uhu und Waldkauz manchmal sogar schon etwas früher, im Februar. Wieso beginnen denn Eulen überhaupt so früh im Jahr mit der Brut? Das machen andere Vögel ja jetzt nicht unbedingt. Ist ihnen dafür nicht eigentlich viel zu kalt?
Also zu kalt ist denen nicht. Manche brüten, wie du es ja gerade schon gesagt hast, so bald im Jahr, dass mitunter noch Schnee liegt. Also das stört die überhaupt nicht. Die brauchen eine gewisse Zeit für die Bebrütung. Also das ist so in der Regel ein Monat plus minus, je nach Art. Plus dann nochmal ungefähr die gleiche Zeit, die Jungvögel fett zu füttern, bis sie Flügge werden. Und dann braucht es nochmal eine gewisse Zeit, um den Jungen das Fliegen und selbstständige Jagen anzutrainieren. Und das dauert einfach, bis das alles so vonstatten gegangen ist und deswegen fangen die relativ früh an. Außerdem nutzen die als Nahrung viele Kleinsäuger, also Mäuse, verschiedenste Arten und die gibt es im Winter tatsächlich schon oft oder gibt es halt einfach und im Frühjahr und dann haben die schon ein sehr, sehr gutes Nahrungsangebot oder eine Nahrungsversorgung und können eigentlich direkt losstarten. Also die müssen nicht auf irgendwelche Insekten warten, weil sie halt einfach auf Mäuse oder kleine Vögel zurückgreifen können.
Wenn die Küken dann geschlüpft sind, wie lange bleiben die dann noch bei den Eltern?
Das ist auch wieder abhängig von der Art und von der Toleranzschwelle der Eltern, hätte ich jetzt mal gesagt. Also auf jeden Fall sind das bei allen Arten mehrere Wochen, bis die halt wirklich selbstständig jagen können und gut fliegen können. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie schnell oder wie früh die Eltern die aus dem Revier vertreiben. Weil in dem Moment, wo die Jungvögel natürlich dann Flügge ausgewachsen sind, sind sie im gewissen Sinne Konkurrenten um das Revier und als potenzieller Partner und werden dann einfach vertrieben. Und bei manchen dauert es halt länger. Beim Uhu zum Beispiel können es im August schon vertrieben werden. Wir hatten aber auch schon Fälle, dass im November noch welche da waren.
Und wie finden die Eulen dann ein neues eigenes Revier?
Die ziehen dann einfach umher, streifen durch die Landschaft und die haben natürlich sowohl genetisch eingespeichert als auch Erfahrungswerte, wie es dort ausgesehen hat, wo die geschlüpft sind. Und dann schauen sie halt, wo taugt es ihnen und rufen natürlich, die rufen dann vermehrt und müssen dann halt schauen, dass dort kein anderer sitzt oder gegebenenfalls einer sitzt, der noch auf einen Partner wartet und dann bleiben sie da.
Du hast es eben schon so ein bisschen erwähnt, auf dem Speiseplan der Eulen stehen vor allem Kleinsäuger, also Mäuse, Ratten, Maulwürfe, Jungkaninchen auch zum Beispiel. Und Eulen erbeuten diese immer in der Dämmerung oder nachts. Wie können Eulen denn überhaupt in der Dunkelheit jagen?
Also Es gibt auch Eulen, die tagsüber jagen, das noch kurz eingeschoben, aber grundsätzlich funktioniert es dadurch, dass sie ein viel, viel besseres Sehvermögen haben als wir Menschen, das ist schon mal das eine. Wobei das ein, ja, so ein Mythikum ist, dass eine Eule jederzeit nachts sehen kann. Also wenn es stockdunkel ist, sehen auch Eulen nichts. Dann kommt zum Tragen, dass sie ein extrem gutes Gehör haben. Also die hören tausendmal besser als wir Menschen. Und bei Eulen ist es tatsächlich auch so, dass sie die Ohren oder die Ohröffnung am Kopf leicht versetzt haben auf jeder Kopfseite. Und dadurch kommt der Schall von einem Maus, von einem Beutetier, was am Boden raschelt, auf der einen Seite minimal früher an als auf der anderen Seite. Und dadurch können die präzise ausrechnen, wo das Beutetier sitzt und sind deshalb so erfolgreich, selbst wenn sie nicht sehen. Also das ist ganz viel ein Zusammenspiel zwischen der Optik, dem sehr, sehr guten Hören und aber auch Erfahrungswerten. Also Eulen prägen sich sehr, sehr gut die Strukturen in ihrem Revier ein und wissen dann ganz genau, wo welcher Baum steht, wo welches Haus steht zum Beispiel.
Jetzt hast du die beiden Sinne ja schon beschrieben. Kann man denn sagen, welcher Sinn ist schärfer, Augen oder Ohren?
Also ich würde sagen, dass der treffsicherere Sinn auf jeden Fall die Ohren sind, weil wenn die Eule nicht sieht, kann sie trotzdem erfolgreich jagen, weil sie eben so gut hört. Also Hören ist wichtiger als Sehen.
Jetzt werden Eulen ja auch oft als lautlose Jäger beschrieben, weil sie wirklich ganz, ganz still da quasi unterwegs sind. Wie funktioniert das denn, dass sie sich da so nahezu lautlos an ihre Beute anschleichen können?
Also Eulen haben am Flügel, an der ersten Feder oder an den ersten Federn, die in Flugrichtung vorne am Flügel dran sind, so eine ganz feine Zahnstruktur. Sieht so ein bisschen aus wie ein Kamm. Und durch diese kleinen Federzähnchen oder Federhärchen durchkämmen sie die Luft quasi beim Fliegen. Und die Luft wird anders verwirbelt, als würde es diese Härchen nicht geben. Und dadurch kommt dieses Lautlose zustande. Außerdem haben sie auf der Oberfläche vom Flügel auch so wie Härchen sieht es aus, so ganz feine Strukturen, die das auch nochmal unterstreichen. Und es gibt dann einfach nicht so einen harten Luftwiderstand, was das typische Klatschen bei einer Stockente zum Beispiel, da hat man das jeder garantiert schon mal gehört, auslösen. Und dadurch kommt sie halt so lautlos quasi aus dem Nichts.
Jetzt hast du vorhin schon korrigiert, dass es manche Eulen gibt, die auch tagsüber jagen. Was machen Eulen denn sonst noch so am Tag?
Also die allermeisten Eulen machen am Tag nichts. Sie sitzen und ruhen und harren der Dinge, die in der Nacht auf sie zukommen. Also Eulen sind tatsächlich sehr, sehr effizient in dem, was sie tun. Also die sitzen die allermeiste Zeit des Tages irgendwo rum und halten sich im Verborgenen. Und nachts jagen sie dann, aber tagsüber ist im Wesentlichen Ruhen und Abwarten.
Und sie schlafen dann aber auch tagsüber.
Genau, ja, genau.
Dann habe ich auch noch ein bisschen eine Mythosfrage. Und zwar, können Eulen ihren Kopf eigentlich um 360 Grad drehen?
Tatsächlich können Eulen ihren Kopf um 270 Grad drehen, also fast. Es mutet fast so an, als könnten sie einmal komplett rumdrehen. Die haben einfach viel mehr Halswirbel, als wir Menschen das haben. Und dadurch können die das bewerkstelligen. Also wir können das mal ausprobieren, wie weit wir so kommen. Aber 270 Grad geht bei Eulen. Und das sieht dann durch diese Federn, die ja oft aufgeplustert sind, tatsächlich so aus, als könnten sie einmal komplett umdrehen.
Wir haben auch in dieser Folge wieder unsere LBV-Community auf Instagram gefragt, was sie über Eulen wissen möchten. Da würde ich einfach mal dir ein paar Fragen stellen. Eine Frage, die wirklich sehr, sehr, sehr oft kam, war, wo kann ich in der freien Natur Eulen beobachten und vielleicht sogar fotografieren?
Meine Lieblingsfrage zum Fotografieren. Tatsächlich ist es gar nicht so einfach. Ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, Eulen sind sehr heimlich, leben im Verborgenen und halten sich versteckt. Von daher gibt es da auch keine Faustregel, wo man einfach mal sagen kann, geh dahin, da siehst du auf jeden Fall eine. Es lohnt sich aber, Augen und Ohren in der Nähe von alten, großen Bäumen offen zu halten. Also gerade Bäume, die große Baumhöhlungen haben oder in der Nähe von Kirchen meinetwegen, die so Einfluglöcher oben am Kirchturm beispielsweise haben. Da lohnt es sich auf jeden Fall in der Dämmerung mal Ausschau zu halten und zu horchen. Da hat man gute Chancen, dass man eine Eule antrifft. Ansonsten hätte ich gesagt, ist es nicht so einfach, pauschal zu sagen, geh dahin oder geh dahin. Klar, Steinbrüche oder Felsen lohnen immer mal zum Horchen. Gibt es da einen Waldkauz, gibt es da einen Uhu? Oder in vielen Streuobstwiesen sieht man auch Niströhren hängen vom Steinkauz. Die sind ja sehr auffällig. Auch da kann man mal schauen. Das wäre so der Tipp. Grundsätzlich würde ich aber noch gerne dafür plädieren wollen, gerade beim Fotografieren sehr, sehr vorsichtig zu sein, weil jede Annäherung eine Störung mit sich bringt. Und selbst wenn man der Meinung ist, die Eule hat das nicht mitbekommen oder das stört die nicht, reagieren die da trotzdem. Wir erkennen die Signale bloß nicht. Und es gibt viele Fälle aus den letzten Jahren auch, wo es bei den größeren Eulen schon Brutaufgaben gegeben hat, eben weil Fotografen oder Hobbyfotografen zur falschen Zeit zu nah hingegangen sind.
Ja, sehr wichtiger Hinweis. Franzi Tank Natur möchte gerne wissen, mit wem konkurrieren Eulen um Nistplätze?
Sehr spannend. Also das hängt so ein bisschen davon ab, ob die Eule in einer Baumhöhle brütet oder in welcher Nistmulde, Nische sie brütet. Ich habe es gerade gesagt, Höhlen, natürlich alles, was an Höhlenbrütern kleine Höhlen nutzt, ist ein potenzieller Konkurrent für eine Eule. Also ich denke jetzt gerade an den Sperlingskauz, Raufußkauz. Das sind beides Nachnutzer von Schwarzspechthöhlen oder Spechthöhlen. Und da gehen je nach Größe dann natürlich Hohltauben rein, Dohlen mitunter, der Kleiber, also alle Höhlenbrüter, die wir so kennen. Und bei den größeren Arten sind dann die Konkurrenten, zum Beispiel der Turmfalke, die brüten oft in Schleiereulenkästen oder umgekehrt. Auch wieder die Dohle, die solche Strukturen nutzen. Wir haben einige Fälle von Nilgänsen oder Rostgänsen vor allen Dingen, die solche Kästen auch annehmen. Also alles, was irgendwie in Höhlen brütet, ist dann schlussendlich auch ein Konkurrent.
Dann Herbst 1108 fragt, sind Schleiereulen selten in Deutschland?
In Deutschland würde ich tatsächlich sagen, nicht. Also zählen grundsätzlich nicht zu den häufigen Brutvögeln. Es gibt Regionen, da sind sie vergleichsweise häufig. Also gerade so, wenn man an die norddeutschen Bundesländer denkt, auch Richtung Nordrhein-Westfalen, da gibt es gute Bestände, auch noch relativ dichte Bestände. Es ist aber so, dass tatsächlich die Schleiereule in den letzten Jahren sehr, sehr starke Bestandseinbrüche zu verzeichnen hat, sodass sie in manchen Regionen tatsächlich selten ist, mittlerweile selten ist oder aber schon immer selten war. Also Schleiereulen kommen zum Beispiel nur, sagt man, bis ungefähr 500 Meter über Normal Null vor, also von der Geländehöhe. Und da kann man sich ja dann ausrechnen, welche Regionen in den Mittelgebirgen und im Alpenraum dann eh wegfallen.
Eine weitere Frage kommt von Gerhard308. Kann man Eulen als Haustier halten?
Also können tut man das bestimmt. Die Frage ist, ob das rechtlich erlaubt ist. Und das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten. Also es darf tatsächlich nicht jeder Bürger sich einfach so eine Eule anschaffen und halten. Es gibt da Vorgaben vom Tierschutz zum einen und aber auch falknerische Vorgaben, die man erfüllen muss in Sachen Voliere. Wie hält man die? Wie ist die untergebracht? Wie wird die versorgt? Etc. Also das ist nicht ganz ohne. Und ich würde tatsächlich auch dringend davon abhalten, sich eine Eule als Haustier anzuschaffen. Wir haben es vor uns gehört, die werden sehr alt. Das unterschätzen viele und es bringt tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit mit sich. Also Harry Potter war da kein gutes Beispiel.
Und es ist jetzt ja auch kein klassisches Haustier. Also man muss ja auch irgendwie den Ausflug eigentlich möglich machen, ne? Wenn wir es jetzt vorhin davon hatten, dass die sehr nachtaktiv sind, viel jagen und die Frage ist ja, wie das dann möglich ist als Haustier.
Man muss festhalten, dass jede Eule, die man als Haustier hält, also wirklich so, wie man sich vorstellt, mit Kuscheln und ich lasse sie mir auf der Schulter sitzen, in irgendeiner Form fehlgeprägt wurde während der Aufzucht, weil die sonst diese Nähe gar nicht suchen würde oder das erdulden würde und das kann einfach nicht im Sinne des Tieres oder der Arten sein, dass man das so macht.
Dann kommt die letzte Frage von Lulli660. Wie viele Uhu-Paare gibt es in Bayern?
Da haben wir nur einen Schätzwert, weil wir tatsächlich nicht genau sagen können, wie hoch die Dunkelziffer ist. Wir gehen aktuell davon aus, dass es ungefähr 550 bis 600, das ist aber schon meine persönliche Schätzung, gibt. Wir erfassen regelmäßig auf bestimmten Kernprobeflächen im Freistaat, wie viele Paare da unterwegs sind. Aber es gibt immer wieder Meldungen außerhalb dieser klassischen Gebiete, wo plötzlich Uhus rufen, auch Paare unterwegs sind. Von daher so ein Schätzwert. Aber mit 550 ist man auf der sicheren Seite.
Der Uhu war früher mal fast ausgerottet. Also in den 60er Jahren gab es in Bayern nur noch wenige Paare. Seit 2001 setzte sich dann der LBV mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt in einem Artenhilfsprogramm für die größte europäische Eulenart, den Uhu, ein. Welche Maßnahmen wurden denn da zum Schutz des Uhu ergriffen?
Also wir haben gestartet 2001 erstmal mit einer ganz banalen Bestandserfassung zu gucken, wo sind Reviere, sind historisch bekannte Plätze besetzt, wie sind die Strukturen dort. also ist das ein Steinbruch, ist das ein Felsen, und haben dann, nachdem wir wussten, wo sitzen die Uhus, geschaut, wie kann ich diese Brutstätten schützen. Da sind dann zum einen entweder Regelungen beim Klettersport getroffen worden, also dass Felsen temporär gesperrt werden, dass eben während der Brutzeit niemand in die kritischen Bereiche kommt. Oder aber es wurden Vereinbarungen mit Steinbruchbesitzern getroffen, dass eben beim Abbau, beim laufenden Abbau, der Uhu, der da möglicherweise brütet, berücksichtigt wird. Oder wenn der Abbau schon abgeschlossen ist, dass eben die Steinbrüche offen gehalten werden, dass die Brutplätze bestehen bleiben. Und wir haben ganz viel gemacht hinsichtlich Habitatverbesserung, Bevölkerungsaufklärung. Was brauchen die, dass die immer Nahrung haben, dass die illegale Verfolgung zurückgeht. Also wir haben da in den verschiedensten Bereichen ganz viel angestoßen.
Jetzt hast du vorhin bei den Fotografen schon erklärt, dass einfach Störungen für Eulen, für Uhus jetzt im Speziellen gesagt, nicht gut sind. Und dadurch, dass Uhus ja Felsenbrüter sind, kommen die ja vielleicht hier und da mal irgendwie in Kontakt mit Kletterern oder Wanderern. Was kann man denn da tun, dass ja diese Freizeitnutzer den Uhus nicht zu nahe kommen?
Also wir haben seit vielen Jahren ein sehr erfolgreiches Konzept, freiwillige Vereinbarungen mit den Kletterverbänden, dem Alpenverein und der IG Klettern, dass Felsen, die vom Uhu oder auch vom Wanderfalken bebrütet werden, temporär gesperrt werden. Das heißt, mit Beginn des Jahres oder mit Beginn der Brutzeit kommt dann ein Schild an den Felsen, da steht dann eben Klettern verboten bis. Und diese Felsen werden dann von uns regelmäßig kontrolliert. Was passiert da? Wie sieht es da aus? Und dadurch sichergestellt, dass wirklich da niemand klettert und irgendwie die Bruten stört, sodass die Jungvögel im besten Fall hoffentlich ausfliegen können. Und danach geben wir diese Felsen eben wieder frei für den Klettersport. Und das hat gerade in der Fränkischen Schweiz zum Beispiel zu einem sehr großen Bestandszuwachs beziehungsweise zu einer Stabilisierung der Zahlen geführt, einfach weil an den kritischen Punkten Ruhe war.
Hat sich dann jetzt generell die Situation verbessert für den Uhu?
Ja, grundsätzlich ja. Die Bestände sind ja auch in den letzten Jahren wirklich stark angewachsen. Was jetzt speziell das Klettern angeht, haben die Bemühungen wirklich so viel gebracht, als dass wir mittlerweile sehr vertrauensvoll mit ganz vielen Kletterern zusammenarbeiten, da eine Multiplikatorenwirkung halt einfach greift. Die tragen das weiter, sensibilisieren andere Kletterer, sodass das einfach nicht mehr nur irgend so ein Randthema ist, sondern wer klettert, der hat definitiv schon mal was von einem felsbrütenden Uhu gehört. Und das ist ein großer Gewinn.
Was fasziniert dich denn persönlich am Uhu?
Also ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich fast auf den ersten Tag in die Augen verliebt. Ich finde diese riesengroßen, leuchtend orangenen Augen so faszinierend. Also dieser Riesenvogel, diese Riesenaugen und dieser durchdringende Blick. Und ich habe mein Herz verloren.
Yeah. Wie klingt ein Uhu? Das hören wir uns jetzt mal an. Man hat irgendwie Geplätscher gehört und, glaube ich, auch andere Vögel. Ist manchmal nicht so einfach, das rauszuhören.
Nee, ich finde diese Einspielung aber sehr passend, weil das genau das ist, was wir auch erleben, wenn wir draußen nach Uhus horchen, weil man in der Regel irgendwo in einem Tal steht, wo es oftmals einen Fluss oder irgendein Gewässer gibt. Und diese Störgeräusche, nenne ich sie jetzt einfach mal, die sind halt allgegenwärtig, die sind immer da. Und da muss man sich besonders konzentrieren, dass man eben den Uhu hört. Aber das war die typische Situation, wie man nachts einen Uhu hört. Ja, gerade wenn man nicht unmittelbar am Horst steht. Und das ist ja auch nicht das, was wir machen oder was wir wollen.
Wie würdest du dann den Uhu-Ruf beschreiben, beziehungsweise wie kann man den dann gut erkennen? Weil, also es klingt vielleicht doch alles ein bisschen ähnlich, halt irgendwie nach Eule sozusagen.
Also der Uhu ruft ja ganz platt gesagt zweisilbig seinen Namen, also Uhu. Und je nachdem, wo er sich befindet im Gelände, kann das dann auch manchmal sein, dass man nur ein Hu oder nur ein U irgendwie hört. Was typisch für den Uhu ist, ist ein relativ großer Abstand zwischen den Rufen, also so Faustregel 9 Sekunden, wenn er ganz normal ruft einfach. Und ansonsten kann man ihn eigentlich nur mit der Waldohreule verwechseln, die auch ein zweisilbiges Uhu ruft, aber viel, viel kürzere Intervalle verwendet. Man kann das aber eigentlich nicht verwechseln. Also es gibt, wenn man irgendwo im Wald steht und ein Uhu ruft, nichts anderes, was zu der Zeit in der Form ruft.
Was sind denn Gefahren für Eulen? Also durch was werden sie bedroht?
Ich glaube, die größte Gefahr ist der Mensch, sind immer wir mit unserem Lebensstil. Also sehr, sehr viele Eulen werden tatsächlich überfahren oder kollidieren an Leitungen. Wir haben jedes Jahr nach wie vor Ausfälle an ungesicherten oder schlecht gesicherten Strommasten. An Windkraftanlagen kommen einzelne Tiere um. Im norddeutschen Raum sind Stacheldrahtzäune ein großes Risiko für kleine Eulen, die beim Jagen dann einfach da hängen bleiben. Ja, und ansonsten verschiedene Giftfaktoren. Es gibt nichts, was man sich nicht vorstellen kann. Ja, aber irgendwie spielt in den allermeisten Fällen immer der Mensch irgendwie eine Rolle.
Jetzt hast du vorhin auch schon Naturschutzkriminalität erwähnt. Was steckt denn da genau dahinter in Bezug auf den Uhu?
Das heißt eigentlich, dass irgendwelche Leute hergehen und illegal die Tiere verfolgen, vergiften, mitunter abschießen, also bejagen. Wir hatten im letzten Jahr tatsächlich 6 Fälle von vergifteten Uhus in Bayern allein. Und das ist in meinen Augen eine dramatische Zahl, weil sich mir nicht erschließt, warum. Warum macht man das?
Was für mich noch ein bisschen ein Aha-Erlebnis war, dass für kleinere Eulen auch größere Eulen eine Gefahr sein können.
Ja, genau. Das ist ganz spannend. Wir haben viele Jahre Nahrungsanalysen gemacht und ich beschäftige mich auch nach wie vor damit. Und dann findet man natürlich die Reste von dem, was da so gefressen wurde. Und da sind tatsächlich sehr, sehr oft Eulen dabei. Das liegt einfach daran, dass gerade die größeren Eulen ja nach Gehör, also alle jagen nach Gehör, aber wenn natürlich nachts zur gleichen Zeit irgendwas akustisch sich bemerkbar macht, dann ist das ein gutes Ziel, ein gutes Jagdobjekt. Und das sind halt im Fall vom Uhu halt ganz, ganz oft Waldkauz und Waldohreule, die tatsächlich zu den allerhäufigsten Beutetieren bei den Vögeln, also unter den Vögeln zählen. Und die werden dann wirklich oft erbeutet. Auch die Schleiereule kommt vor. Die ganz kleinen wiederum, der Spellingskauz, der Raufußkauz, profitieren wiederum davon, dass der Uhu die größeren frisst, weil die wiederum der Konkurrent oder der Prädator für die ganz kleinen sind. Und wenn der Uhu den Waldkauz frisst, profitiert der Spellingskauz, weil er sich gut ansiedeln kann oder dann gefahrenfrei erleben kann. Das ist alles ein spannendes Zusammenspiel.
Und reguliert sich dann wahrscheinlich schon irgendwie von alleine. Also.
Ja, also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die Eulen grundsätzlich die absoluten Killer der anderen Eulen sind. Ja? Also die fressen schon alle überwiegend ganz andere Beutetiere und das sind immer Einzelfälle, dass dann andere Eulen gefressen werden.
Was unsere HörerInnen uns auch ganz oft gefragt haben, war, was ich denn als Einzelperson für Eulen tun kann.
Das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten, weil Eulen eben so heimlich sind und nicht unmittelbar greifbar durch einen Nistkasten zu unterstützen sind. Wobei für manche Eulen kann man tatsächlich Nistkästen aufhängen, sei es im Garten oder auch in Waldbereichen. Man sollte in jedem Fall, wenn man was für Eulen tun will, die lokale Kreisgruppe oder Naturschutzorganisation ansprechen, ob es dort schon Aktivitäten zum Eulenschutz gibt, ob man da mitmachen kann, ob man da mitgehen kann. Das ist auch immer ein guter Einstieg, um überhaupt einzelne Plätze vielleicht auch kennenzulernen und Gleichgesinnte zu finden. Also Arbeit mit Eulen ist sehr einsam und sehr ruhig mitunter. Und wenn man dann wirklich gleich Verrückte findet, ist das einfach toll, ja, mit dem man sich auch austauschen kann. Und zum anderen, was jeder tun kann, was man vielleicht nicht unmittelbar mit Eulen in Verbindung bringt, ist ein achtsamer Umgang in der Natur, sowieso, sollte selbstverständlich sein. Aber auch zu Hause im Garten, viele Leute streuen zu Hause Rattengift, Mäusegift aus. Man muss sich dann aber immer vor Augen halten, dass die allermeisten der Eulen auch im städtischen oder dörflichen Bereich jagen. Und wenn da eine Maus rumliegt oder so halbsterbend rumliegt, die wird genommen und die wird gefressen. Und das Gift akkumuliert sich dann halt in der Eule und oftmals sterben die dann auch. Also es gibt da viele belegte Fälle von Schleiereulen. Beim Uhu ist es auch mit Rattengift schon nachgewiesen worden. Die gehen dann wirklich kaputt. Also kein Gift im Garten sollte auch in Sachen Eulenschutz oberste Priorität haben.
Gibt es noch Möglichkeiten, die Lebensräume der Eulen zu schützen, also zum Beispiel Streuobstwiesen oder Wälder?
Ja, auf jeden Fall. Also auch da wieder mein Appell, schaut, wo es lokale Gruppen gibt, wo man sich anschließen kann, weil das ist nichts, was man eben mal alleine stemmt. Aber natürlich die Pflege der klassischen Lebensräume, Baumstrukturen, ist immer das, was den Eulen den Lebensraum erhält. Also wenn es Höhlenbäume gibt, ist es immer gut zu wissen, wo sind die, das auch zu dokumentieren, dass die erhalten bleiben können. Oder eben, du hast die Streuobstwiesen angesprochen, so Streuobstbäume zu pflegen, zu erhalten, auch nachzupflanzen, sodass dieser Lebensraum auch langfristig den Eulen zur Verfügung steht.
Ich frage meine Gäste auch immer, was ihr Lieblingsvogel ist. Ist es bei dir denn eine Eule?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich habe mein Herz an den Uhu verloren und ich bin jetzt so viele Jahre hier in Bayern. Ich habe davor fast ausschließlich in der Botanik gearbeitet und habe mein Herz verloren und bin jetzt im Vogelschutz aktiv und der Uhu wird es immer bleiben.
Welche Eulen konntest du denn schon irgendwie in der Natur beobachten? Gab es da ein ganz besonderes Erlebnis und wie war das für dich?
Also ich finde jede Eulenbeobachtung immer spektakulär. Selbst wenn man mit Eulen beruflich arbeitet, ist es nicht selbstverständlich, dass man die tagtäglich sieht oder so, also überhaupt nicht. Mein einprägsamstes Erlebnis ist nach wie vor meine allererste Uhu-Begegnung. Da habe ich draußen gesessen und abends gehorcht, ob das Revier besetzt ist. Und der Uhu hat wenige Meter vor mir dann auf so einer Fichtenspitze gesessen und gerufen, so wirklich so vis-à-vis. Und das war so einprägsam, das werde ich nie vergessen. Das war einfach super gigantisch. Ja. Und ähnlich ist es mit den anderen Eulen auch. Also ich finde jede super faszinierend. Ich habe auch schon bis auf die Zwergeule alle gesehen, die es bei uns in Bayern gibt. Man muss es einfach gesehen haben. Ich glaube, jeder wird sein Herz verlieren, wenn er mal hautnah dabei war.
Ach schön, das klingt ganz, ganz toll. Ich hoffe, wir haben jetzt ein paar von unseren ZuhörerInnen auch zu Eulenfans gemacht. Und vielen Dank, Christiane, dass du uns so viel erzählt hast und wir jetzt alle auch ein Stückchen schlauer sind.
Immer gerne, Dankeschön.
Ihr wollt den Eulen in eurer Umgebung helfen? Dann könnt ihr ganz einfach LBV-Eulenpate werden. Dank eurem Beitrag können wir Nestbetreuer ausbilden, Monitorings durchführen und die Lebensräume der bei uns heimischen Eulen und Käuze sichern. Außerdem bekommt ihr als Pate viermal im Jahr das LBV-Magazin direkt nach Hause geschickt. Alle Infos zur Eulenpatenschaft findet ihr unter www.lbv.de/eulenpaten. Vielleicht ist es euch ja aufgefallen, Christiane war schon mal bei uns im Podcast zu Gast, nämlich in der Folge zum vogelfreundlichen Garten. Wenn ihr jetzt im Frühling noch Tipps braucht, euren Garten oder euren Balkon naturnah zu gestalten, kann ich euch diese Folge aus dem März 2022 nur empfehlen. Wenn euch Ausgeflogen gefällt, empfehlt den Podcast gerne weiter an FreundInnen oder Bekannte. Abonniert ihn bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl und bewertet ihn bei Spotify oder iTunes. Das hilft uns, sichtbar zu sein und noch mehr Menschen für den Naturschutz zu begeistern. Genießt die Natur jetzt im nahenden Frühling und bis zum nächsten Mal.